Während die ersten Staaten in ihren Vorwahlen abstimmen, gelangt ein Urteilsentwurf des obersten Gerichtshofs an die Öffentlichkeit, welcher das Recht auf Abtreibung beenden soll. Unser Thema heute. Hey guys! Welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
And I'm Jennifer Bourguignon.
Guten Morgen. Heute ist der 2. Mai und ein wunderschöner Frühlingstag. Und wir haben ein paar Sachen, die wir heute diskutieren wollen. Wir haben mehrmals erwähnt in der Podcast, dass im November sind die Zwischenwahlen, die Midterms. Aber obwohl der Wahl ist im November, der Vorbereitung der Vorwahl fängt eigentlich jetzt im Mai an. Und das wollen wir diskutieren heute. Was passiert in diesem Vorwahlkampf für das Zwischenwahl?
Und wir werden unsere schnelle Reaktion auf diese Bombastik-Nachrichten teilen, dass die obersten Gerichtshof offenbar das Recht auf Schwangerschaftsabbruch kippen wird.
Ist schon viel los, wie immer in Amerika. Wir fangen viel, viel früher an als in Deutschland. Und es geht jetzt los. Und das wollen wir diskutieren. Nicht nur das, aber was bedeutet Trumps Unterstützung für die Kandidaten in der Zwischenwahl? Und was bedeutet das alles für 2024? Alle fragen uns ständig, kommt Trump zurück? Aber erstmal ein Blick an die Zwischenwahlen. Aber bevor wir dahin reingehen, Wendy, ich wollte dich fragen, du warst auf einem wunderschönen Konzert. Ich glaube, viele in Deutschland haben gesehen, diese Drohne über die Elfi am Wochenende, und du warst in der Elfi am Wochenende. Was war da los?
Das war ein Benefizkonzert für die Ukraine, und die Kyiv Symphony Orchestra hat gespielt. Die sind auf ein Turnier. Die haben die letzten 7 Tagen in Deutschland Konzerte gespielt. Jeden Tag ein Konzert irgendwo anders. Alle als Benefiz für die Ukraine. Und dieses gestern Abend hat mich fast die ganze Zeit zu Tränen berührt. Es war ein Repertoire von ukrainischen Komponisten. Der Dirigent ist Luigi Gagaro aus Italien. Die spielen, wie die Ukrainer kämpfen. Die haben so viel Herz und Seele. Man konnte nichts anderes tun als weinen. Es war ein Abend wie keine anderen. Ich stelle die Liste von den Stücken, die gespielt waren, in den Shownotes. Es lohnt sich, diese Stücke auszusuchen und zuzuhören. Man fühlte sich sehr nah an die Ukraine. Aber wichtiger, wir waren da, meine ukrainische Familie, Viktor, Nastja und Savali. Du hast auch Nastja kennengelernt neulich, Jennifer, ja?
Ja, Nastja hat mein Friseur gemacht, weil sie ist Friseurin und hat in einem Salon in Kiew gearbeitet. Und sie ist so wunderbar. Sie spricht Englisch, haben wir dann in Englisch unterhalten. Und wir mussten also zeigen, was wir sagen wollten, statt das mit Worten zu sagen. Aber es hat alles gut geklappt. Ich habe dann Viktor und Savili auch kennengelernt. Er ist so eine süße, fröhliche Junge. Und Viktor ist auch so einfach nett und herzlich. Und also du nimmst sie sofort am Herzen. Die sind eine wirklich wunderbare Familie.
Wir waren gestern Abend gefolgt von einem Journalist von NDR, und er hatte ein Interview mit Viktor dann gehalten, und ich freue mich, das zu sehen. Aber die waren fasziniert von die kleine Savelli und seine Fröhlichkeit und Selbstverständlichkeit, dass diese kleine Familie, wie sie ihr neues Leben hier angefangen haben, und die Freude und Hoffnung, dass sie haben.
Und wie war es für die Familie, die Konzerte zu sehen? Ich meine, wenn du sprichst davon, ich bin schon allein ein Trainer, wenn ich das nur höre. Aber ich gehe davon aus, dass da im Saal zu sein, wäre so emotional auch für die Familie.
Es wäre irre emotional. Gott sei Dank hatte ich ein paar Taschentücher dabei. Und besonders als die ukrainische Hymne gespielt haben, ganz am Ende. Es war, ja. Aber die Familie kommt gut voran. Ein paar Erfolge. Wir haben ein deutsches Ostern oder evangelische Ostern hier gefeiert. Und weil das haben die nicht. Die feiern die orthodoxische Ostern, was eine Woche später stattfindet. Und so mussten die kleine Savelli an der Osterhase ein bisschen erzählen. Er hat ein Ostereiersuche gemacht im Garten und hat so seine kleinen Süßigkeiten mit alle dann geteilt. Nastja hat auch traditionelles ukrainische Osterkuchen dann gebacken für uns alle. Wir haben endlich einen Kindergartenplatz für Savelli und heute ist das erste Tag. Wir haben ein kleines Garten gepflanzt und die haben das. Ich habe die ein Stück für meinen Garten aufgeräumt und die haben dort eine kleine Garten angefangen. Und Nastja hat schon 2 Angebote als Friseurin zu arbeiten. Jetzt ist Viktor dran, um zu entscheiden, was er machen will. Wahrscheinlich eine Ausbildung, entweder technisch, computermäßig oder in Laborrichtung. Das ist nicht nah dran, von wo er gekommen ist. Und es sieht so aus, als ob die hier bleiben wollen, weil die kommen aus Lugansk. Die haben in Kiew gewohnt, aber die sind registriert in Lugansk. Wie ihr vielleicht alle wissen, Lugansk ist jetzt einfach nur, liegt einfach nur in Trümmern. Das Haus, wo Nastja groß geworden ist, ist bombardiert schon. Ihre Mutter ist geflohen. Und es gibt nicht viel übrig da, wenn überhaupt das Teil von die Ukraine in die Hände von die Ukraine bleibt. Also die bereiten sich schon vor, hier auf eine längere Zeit hier zu bleiben. So schauen wir, wie das weitergeht.
Wir kommen jetzt zurück zu den Zwischenwahlen. Und nicht nur der Zwischenwahlen, aber der Vorwahl vor der Zwischenwahl. Der Kampf geht jetzt los, besonders in ein paar verschiedene Bundesstaaten. Also Wendy, wo fängt es jetzt an und wie fängt es jetzt an?
Zuerst sagen wir, warum sind die so wichtig? Wir haben oft gesagt hier auf dem Podcast, dass wir gehen davon aus, dass im Repräsentantenhaus die Demokraten werden die Mehrheit verlieren. Es sieht wirklich so aus. Die Republikaner brauchen nur 5 Sitze, um die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erringen. So what? Okay, wenn die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, es wird Stillstand für neue Gesetze in Bidens Politik sein. Also wenn das so ist, dann warum ist das wichtig, wer dann am Ende die Senat hat? Die Senat ist jetzt super knapp, 50-50, und Kamala Harris kann immer die gewinnende Stimme geben, wenn muss. Aber keiner weiß, wie die Senat auskommen wird im November. Ein Drittel von den Senatssitzen werden dieses Jahr neu gewählt. 14 jetzt davon sitzen Demokraten, 21 sitzen Republikaner. Die meisten davon haben keinen Wettbewerb. Wir wissen schon, entweder ein Demokrat wird gewinnen oder ein Republikaner wird die Sitze verteidigen können. Aber es gibt 4 demokratische Sitze, die an der Kippe stehen. Arizona, New Hampshire, Georgia und Nevada. Und wenn nur eine davon an einen Republikaner geht, und das kann gut sein, verlieren die Demokraten die Mehrheiten den Senat. Und was passiert dann? Das bedeutet nicht nur Stillstand für Bidens Politik, aber Abkommen werden blockiert. Ernennung von Bidens Regierung werden nicht bestätigt. Ernennung von Bidens Justizen auf alle verschiedenen Ebenen werden blockiert und dann die Plätze freigelassen für 24, wenn ein republikanischer Präsident dann eher konservative Justizen dann ernennen können. Am wichtigsten, Bestätigung von neuen Supreme Court Richter werden blockiert.
Haben wir schon gesehen in Obamas letztes Jahr, ne? So als er blockiert war, er hat Merrick Garland nominiert und Mitch McConnell hat gesagt einfach, nein, wir warten mit der Hoffnung, dass ein Republikaner kommt im Amt und das ist, was passiert ist. Und Trump hat dann 3 neue Supreme Court Richter auf der Bench gebracht. Und ja, das ist
kann gut so wieder passieren. Und deswegen werden wir die Senatssitze ganz genau beobachten dieses Jahr. Texas hat schon ihr Vorwahl gehabt. Keine große Überraschung dabei. Aber Mai hat unglaublich viele wichtige Vorwahlen. Das erste wichtigste ist in Ohio. Die haben das am 3. Mai. Ohio is no longer a swing state. Es ist solide rot oder republikanisch. Die Republikaner in Ohio haben eine 85% Zustimmungsrate. Es gibt keine Frage, dass eine Republikaner diese Senatssitz von Ohio gewinnen wird. Aber wo die Frage steht, ist, wer wird der neue Senator? Es gibt eine republikanische Senator, die ins Rente geht dieses Jahr. Und es gibt eine Reihe von Republikanern, die in dieser Vorwahl sind. Und sie repräsentieren eine Bandbreite von Möglichkeiten, in welche Richtung die republikanische Partei rücken konnte. Ohio ist sehr wichtig, weil es konnte die republikanische Partei eher zu einer traditionellen konservativen Partei rücken. Oder die könnten vielleicht sagen, nee, wir bleiben in die Hände von Trump. Und warum ist das? Weil Ohio war ein Autoherstellerstaat. Die Fabriken waren dann in diese Welt von Globalisierung weit und breit geschlossen. Die Wähler in Ohio haben NAFTA, the North American Free Trade Treaty, schuldig dafür gemacht. Und in die ländlichen Gebieten, in Kleinstädten in Ohio, gab viele Männer ohne Arbeit. Die haben das so genannt, die Tod aus Verzweiflung Gebiete, Drogen, Selbstmord, Alkohol. Und in Kontrast, in die Städten in Ohio, die hatten eine boomende Wirtschaft, aber rund um hohen Bildungsniveau und technische Service-Economy-Jobs. Und die Demokraten haben dann gesagt, die Lösung für diese Arbeitslose ist Weiterbildung und Jobwechsel. Ja, bildet euch aus für etwas anderes. Aber dann kam Trump und er sagte, nein, wir müssen die Freihandel abschaffen gegen Globalisierung und wir wollen die industrielle Beschäftigung wiederbeleben in den USA. So eine komplett gegenseitige Politik.
Also ich sehe das auch. Ich komme aus Wisconsin und diese Teil von der USA, the Midwest, the Rust Belt, hat eine ähnliche Geschichte, wie du gerade erzählt hast, dass Globalisierung ist gekommen, viel von dieser Manufacturing-Firma, von, wie gesagt, du hast gesagt, die Autohersteller, die sind outsourced, die sind geschlossen, die sind, diese Städten, die in Ohio zum Beispiel, Cleveland, Cincinnati, die waren einmal große Industriestaaten, sind jetzt immer kleiner geworden und sind eigentlich eine, wir sagen auf Englisch, a shell of their former selves. Die sind richtig deprimiert geworden und versuchen jetzt eine neue Leben, wie wir gesehen haben, in Detroit auch. Also das ist eine perfekte Beispiel. Und deswegen in Ohio, man sieht, das war früher eine typische demokratisch blue-collar working-class-Bundesstaat, das eventuell dann für Trump gegangen ist. Und mindestens in der Präsidentwahl, die sagen, dass wo Ohio geht, geht auch der Präsidentschaft. Und das ist auch dann in 2016. Ich kann erinnern, als ich da war bei der Wahlparty für Hillary Clinton um 10 Uhr abends, als die gesagt haben, dass Ohio geht vor Trump. Alle im Raum haben wirklich eine ausgelassen, weil alle haben gewusst, also es ist traditionell, wo Ohio geht, geht der ganze Land. Und deswegen ist es so wichtig und warum so viele Augen jetzt auf Ohio sind.
Und wenn man diesen Hintergrund versteht, kann man ein bisschen mehr einführen, warum Leute für Trump wählen. Weil endlich hat jemand verteidigt ihre Lebensart und ihr Jobs und hat die dann gesehen. Und jetzt hier in 22 gibt es dieses Rennen für diese Senatssitz. Es wird an einen Republikaner gehen. Drei Kandidaten ringen um Trumps Billigung, Trumps Unterstützung. Das ist so wie ein Beauty-Contest. Ich habe das Gefühl, ein bisschen, eine kommt dann auf die Bühne und sagt mehr, gibt mehr Lob an Trump und entspricht mehr wie Trump. Und der Nächste kommt und versucht, ihm zu trumpfen. Aber am wichtigsten, wir wissen schon, wenn du ein Trump-Kandidat sein willst, musst du auch bestätigen, dass Trump hat in 2020 gewonnen und der Wahl war gestohlen. Alle diese drei sagen das. Und Trump hat lange keine von diesen Kandidaten unterstützt oder billigt. Ted Cruz kam raus und sagte, ich stehe hinter Josh Mandel. Und der war vorne in die Umfragen, sehr konservativ, eigentlich mehr konservativ als Trump. Und dann Trump vor 2 Wochen kam raus und hat gesagt, ich stehe hinter J.D. Vance. Und J.D. Vance ist dann ziemlich schnell innerhalb einer Woche von Dritte in die Umfragen bis auf die erste Platz.
J.D. war eine sehr interessante Kandidat, Wendy. Manche kennen ihn vielleicht hier in Deutschland, weil er war der Autor von einem Buch, das heißt Hillbilly Elegy. Er ist ein bisschen, ja, ein Promi-Kandidat, würde ich sagen, oder?
Ja, wie Trump mag, ja. Trump liebt die Celebrities, weil die haben einen Namen, der jeder kennt. Und das ist ein bisschen wie Trump dann hier auf die Spitze gekommen ist. Jeder kennt Trump. Und alle diese anderen Kandidaten, die mussten richtig kämpfen, viel Geld ausgeben, um überhaupt einen Namen zu bekommen.
Und nicht nur Trump liebt J.D. Vance, aber also mindestens früher haben die Demokraten ihm auch viel Lob gegeben, weil er hat dieses Buch geschrieben und seine Geschichte, seine persönliche Geschichte erzählt, wie es war, aufzuwachsen in diese Gegend, in der Rust Belt. Und er erzählt für viele Demokraten, warum Ohio ist vor Trump gegangen. Was war da los? Wie viele Leute haben gelitten unter Globalisierung? Wie die ihre Jobs verloren hat? Wie es war? Und Vance hat auch gesagt, er ist nicht politisch. Ne? Er war nicht Demokrat oder Republikaner. Er hat auch beschrieben Trump als verwehrlich und ein Idiot, war mehr so ein Erklärer von der Situation, hat über seine Familie, also seine Großmutter, Love the Lord, war also eine sehr religiöse Frau, hat auch so die F-Word immer benutzt und hat 19 Handwaffen. Also die waren also eine typische so Familie in die Gegend und viel erklärt von, wie es geworden ist für diese Familie, warum die dann ihre politische Meinung entwickeln haben und was es in ihr Leben, wie es war. Deswegen waren die Demokraten ihm, haben ihm so gelobt und als ein Beispiel genommen. Aber irgendwie, und von seinem Buch dachte man auch, dass er war vielleicht mehr demokratisch, obwohl er gesagt hat, dass er ist in keiner Partei. Dann kommt es raus, dass er sich kandidiert vor Senat und in Ohio und als Republikaner. Und dachte man vielleicht am Anfang, dass er würde ein mehr so mittlerer Republikaner, aber dann, als er so weitergemacht hat, hat er mehr auf dieses sehr, sehr konservative Spektrum gegangen und hat dann Trump gelobt als bester Präsident in seiner Lebenszeit, kam raus gegen politische Correctness, keine Vertrauen in Kooperation. Also ist richtig Richtung rechts gegangen und ist jetzt Trumps Kandidat.
Das ist, warum viele Republikaner jetzt ein bisschen Angst haben. Und wenn die Demokraten schauen, die haben auch ein bisschen Angst, weil was man klar sieht von diesen republikanischen Kandidaten, ist, dass die bringen keine Lösungen vor. Was die machen, die sehen, dass die Menschen leiden und ganz viele in Ohio leiden. Aber statt die Probleme zu lösen, dann die lenken sie ab, indem sie ihnen jemanden gibt, die sie hassen können. Biden wird dann vorgestellt als dieses Mensch, den man hassen kann. Oder die Journalisten, du kannst die hassen, weil die nehmen deine Freiheit weg, die sehen dich nicht und. Und das ist, was wir ganz oft in diese politische Rennen sehen, ist, dass die Demokraten versuchen, Probleme zu lösen, dann they get their bridges in a twist, weil es so detailliert ist. Weil es so detailliert ist und keiner will Details wissen. Und die Republikaner, die holen dieses Hass raus von dieses Teil von unserer Wählerschaft. Deswegen, die Leute stehen da, Tausende davon, und jubeln dann Trump und die anderen Kandidaten vor. Aber was wichtig hier ist, ist, dass wir haben auch eine vierte Kandidat in Ohio, und der heißt Matt Dolan. Und der ist ein typischer Republikaner. Der hat für Trump gewählt. Er lehnt ihn nicht komplett ab. Aber er sagt nicht, dass der Wahl gestohlen war. Und er hat ziemlich viel Unterstützung. Der ist ganz klar, er sagte, dass Trump lügt, der Wahl war nicht gestohlen. Er sagt, dass das 6. Januar, die Erstürmung des Kapitols, war ein Führungsversagen und ein Angriff auf die Demokratie. Und bei einer Debatte in Ohio, 21. März, er war der einzige Kandidat, der Hand hob, als der Moderator fragte, wer glaubt, es sei an der Zeit, dass Trump aufhört, über die Wahlen in 2020 zu sprechen. Aber der einzige. Also das Furcht ist jetzt, ist, dass die drei Kandidaten, die extremer sind, konservativer sind, dass die werden diese Trump-Teil von die Partei aufteilen mit Stimmen. Und deswegen, die lassen dann eine Schneise da hinten in der Mitte, wo Matt Dolan durchrennen kann und mehr Stimmen dann bekommen kann.
Es würde sehr interessant zu sehen, wie das läuft für Matt Dolan, weil wenn das gut läuft, es könnte eine Vorbild sein für andere Kandidaten, die wollen in eine andere Richtung gehen. Weil jetzt ist es, also viele sind davon ausgegangen, dass ohne der Unterstützung von Trump oder ohne Trump selber zu unterstützen, kommen die nicht weiter. Besonders wenn die nicht zustimmen, dass er der Wahl wirklich gewonnen hat. Also es wird interessant zu sehen und ich glaube, viele beobachten jetzt, wie es läuft für Matt Dolan, zu sehen, ob die auch in die Richtung gehen kann oder ob es lohnt es nicht.
Ja, und das ist der Punkt mit Ohio. Welcher republikanische Kandidat, wie extrem wird er sein, wird er Trumps Mann sein? Oder ist das vielleicht jemand ein bisschen moderater? Viele in den USA sind einfach müde. Die haben die Nase voll.
Ich glaube, wir müssen nicht unterschätzen, wie viele Leute stehen noch hinter Trump. Das ist die Frage für mich auch. Wie viele sind müde, wie viele wollen das nicht mehr hören, wie viele glauben, dass er unsere Demokratie schadet mit dieser 2020-Geschichte und wie viele stehen noch hinter ihm? Also das ist schwer, ich finde immer mit der Umfrage ist es schwer wirklich zu verstehen, wie viele unterstützen ihn oder nicht, weil die kommen von verschiedenen Orten, die haben verschiedene Zahlen und das interessiert mich richtig und ich habe keine Finger on the pulse, wie man sagt, so das ist mir wirklich unklar, wie das da ist jetzt.
Es ist gut dann, dass wir die ganze Woche haben, um die Ergebnisse von Ohio zu analysieren. Aber vielleicht kann es auch sein, dass einer deklariert, dass der Wahl gestohlen war. Und dann haben wir keine Gewinner. Werden wir sehen. Wir haben keine Zeit jetzt in tiefer über Pennsylvania zu reden. Pennsylvania kommt in 3 Wochen. Pennsylvania ist wichtig, weil das ist eine von den einzigen positiven Möglichkeiten für die Demokraten. Weil Pennsylvania ein Purple-Bundesstaat ist, könnte wirklich entweder Republikaner oder Demokrat gehen. Gibt auch einen Senatssitz, das jetzt auf die Kippe steht, weil ein republikanischer Senator ins Rente geht. So wenn einer von Republikaner auf Demokrat kippen konnte, es wäre in Pennsylvania. Es ist eine interessante Bundesstaat, weil die Kriminalität in letzter Zeit auch sehr hoch ist. Was spielt in die Hände von den Republikanern? Die Partei für Law and Order, Recht und Ordnung. Und die Demokraten haben auch eine sehr bunt gemischte Reihe von Kandidaten. Alles von, wie man sagt, Senator von Central Casting, wie Trump oft sagt. Der heißt Conor Lamb, aber gibt es auch John Fetterman. Und der ist total unkonventionell. Glatze, Spitzbart, trägt keinen Anzug, nur Shorts und sehr volksnah. Und der ist 3 Meter groß. Der ist ein Gewerkschaftskandidat. Er sieht überhaupt nicht wie ein Senator aus. Und dann einer, der eher progressiv ist, Malcolm Kenyatta, der ist auch schwul und schwarz. Also eine sehr bunte Mischung ist da. Und auf die republikanische Seite, es gibt schon wieder einen Krieg zwischen mehreren, aber die zwei, die sind in die 1 und 2 Sterne in die Umfragen, sind eine Trump-Kandidat gegen einen Ted Cruz-Kandidat. Und schon wieder ein Trump-Kandidat, Mehmet Oz, der auch ein Promi-Kandidat war, weil er ein Arzt ist, ein Herzchirurg sogar, aber auch der Star von einem Fernsehprogramm, Dr. Oz Show. Also wir kennen diese Trump-Geschichte ganz gut. Und der Ted Cruz-Kandidat ist David McCormick und der ist ein Army Ranger, hat in Irak gekämpft, hat für McKinsey gearbeitet und jetzt CEO von einem sehr großen Hedgefund. Es ist für uns alle ein sehr, sehr interessantes Rennen, wer von den beiden Parteien aus die Vorwahlen kommt und dann gegeneinander im November kämpfen wird. Aber wir werden erst im November wissen, ob Pennsylvania für die Demokraten geht oder die Republikaner geht. In Pennsylvania, 40% der Wähler sind noch nicht entschieden, für wem die wählen wollen. John Fetterman liegt vorne in den Polls auf die demokratische Seite. Aber ich habe meine Verzweiflung. Ich weiß es gar nicht, ob ein 3 Meter glatze, spitzbartige Mann in Shorts kann am Ende einen Senatssitz gewinnen. Aber es ist eine lange Zeit bis November und viel kann noch passieren. Nachdem wir gestern aufgenommen haben, haben wir das Breaking News gehört. Das Online-Magazin Politico hat einen 98-seitigen Entwurf eines Urteils von der Oberste Gerichtshof veröffentlicht. Das zeigt, deren Absicht, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu kippen. Es hat die Ukraine von den Schlagzeilen getrieben. Die Roe vs. Wade-Entscheidung von vor fast 50 Jahren hat dieses Recht garantiert. Aber seit dann haben die konservative Aktivisten in den USA gearbeitet, lang und hart, um die Right to Life, das Recht aufs Leben, zu sichern. Die Frage, sind sie pro-life oder pro-choice, war immer wieder wie ein politisches Ausweis für Kandidaten. An einer Seite, es ist keine Überraschung. Mit den jetzigen konservativen Mehrheit an der Supreme Court, viele haben erwartet, wir auch, dass das Recht auf Abtreibung bis die 24. Schwangerschaftswoche etwas eingeschränkt sein würde. Die meisten konservative Bundesstaaten haben Gesetze schon verabschiedet, die dieses Recht einschränken oder kippen würde, in Erwartung auf das Oberste Gerichtshofs Entscheidung im Sommer. Trotzdem, viele haben gehofft, dass die Einschränkungen minimal sein würden. Was keiner erwartet hat, war, dass ein Entwurf dieses Urteils vorzeitig veröffentlicht sein würde. Das hat, glaube ich, nie passiert. Oder zumindest nicht in den letzten 100 Jahren. Es ist sehr ungewöhnlich und genauso ungewöhnlich als gegen stare decis oder Präzedenzfällen zu entscheiden. Egal, es sieht so aus, als ob die konservativen Richter an die Oberste Gerichtshof werden die Frage, wann eine Frau, wenn überhaupt, eine Abtreibung haben darf, an die einzelnen Bundesstaatenparlamenten überlassen. Dieses Recht sollte von Politikern entscheiden werden, nicht von Gerichten, sagten die. Der Argument sieht so aus. Abtreibung ist nicht in den Verfassungen erwähnt. Kein solches Recht ist durch eine Verfassungsbestimmung geschützt. Und egal, dass eine Mehrheit die Wähler direkt aufs Abtreibung behalten wollen. Innerhalb von Minuten, nachdem dieses die Presse erreicht hat, eine Kontrollzaun war vor den Gerichtsgebäude eingerichtet. Republikaner sind empört, weil das Dokument hätte nie vorzeitig veröffentlicht sein sollen. Mitch McConnell, der Minderheitsführer in dem Senat, nannte es einen atemberaubenden Verstoß und einen Angriff auf die Unabhängigkeit des Obersten Gerichtshofs. In einer Erklärung forderte er den Obersten Gerichtshof und das Justizministerium auf, Strafanzeigen zu untersuchen und zu verfolgen. Chief Justice Roberts bestätigt, dass das Dokument echt ist, aber noch nicht abgeschlossen ist. Die Demokraten sind natürlich empört. Präsident Biden forderte den Kongress auf, ein Gesetz zu kodifizieren, das Recht auf Abtreibung zu verabschieden. Politiker verurteilen die Entscheidung und planen, wie sie das Recht irgendwie aufrechthalten können. Aber mit der Filibuster, es wird schwierig sein. Die Politiker wollen zumindest alle Politiker in das Haus und Senat on the record zu haben. Auf welcher Seite bist du? Es wird wie eine Bombe sein für die Vorwahlen. Kandidaten müssen nicht nur die gestohlenen Wahlfrage antworten. Jetzt müssen sie die Abtreibungsfrage antworten. Auf welche Seite bist du? Die Demokraten hatten vorher Angst, dass viele von deren Wähler würde nicht in die Vorwahlen kommen oder im November zur Wahl kommen wollen. Ja, so ein bisschen müde sind die. Aber jetzt? Ich glaube, es gibt ganz viele Frauen, die auf jeden Fall ihre Stimme abgeben wollen. 80% der Amerikaner sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche sollten immer oder unter bestimmter Bedingung erlaubt sein. Willst du als Politiker da stehen und sagen, dass Frauen nicht selber entscheiden dürfen, was mit ihr Körper oder Gesundheit oder Zukunft passieren darf? Wie ist das dann, diese Welt, wo in jeder Bundesstaat irgendwelche andere Entscheidung gibt über dein Körper? Jiffer und ich sind fassungslos. Hier habe ich nur ganz schnell meine Gedanken geäußert. Aber du kannst sicher sein, dass nächste Woche Wir werden mehr über die Konsequenzen für Frauen, Politiker und die vorstehenden Wahlen berichten können. Das war es für diese Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Und wenn du Anregungen oder Kommentare hast über diese Thema oder anderen, benutze bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns eine Mail. amerikaübersetzt@gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omayer. Amerika übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Bourguignon. Bis nächste Woche.